Liebe Gemeinde, ich lese den Predigtext für heute nach einer Übersetzung von Martin Buber. Ich mute Ihnen das zu. Es ist etwas schwieriger zu verstehen. Aber anhand des Bekanntheitsgrades des Textes, denke ich, wird manches wieder ausgeglichen. Aus 2. Mose, 2. Verse 1 bis 17. 2. Mose 20, Entschuldigung. Ich bin der Ewige, dein Gott, der dich herausgezogen hat aus dem Lande Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Nicht sei dir andere Gottheit vor mir. Nicht mache dir Statuen noch irgendein Bild, sei es vom Himmel rings oben, von der Erde rings unten und vom Wasser rings unter der Erde. Werfe dich nicht ihnen hin, diene ihnen nicht, denn ich, der Ewige, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Bedenke Verfehlung von Vätern an Söhnen am 3. und 4. Glied, meinen Hassern, aber in Liebe zugewandt ins Tausende, den, der mich Liebenden und meine Gebote wahrenden. Führe nicht den Namen des Ewigen zur Nichtigkeit, denn nicht freispricht der Ewige jenen, der seinen Namen zur Nichtigkeit führt. Gedenke des Tages des Sabbat zu seiner Heiligkeit. 6 Tage arbeite und tu dein Werk, und der 7. Tag, der Sabbat des Ewigen deines Gottes, du keine Arbeit, du, dein Sohn, deine Tochter, deine Arbeiter und Arbeiterinnen, deine Tiere und dein Fremder, der in deinen Toren. Denn 6 Tage machte der Ewige den Himmel und die Erde, das Meer und alles, was in ihnen, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Ewige den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit von Bestand seien deine Tage auf der Erde, die der Ewige, dein Gott, dir gibt. Nicht morde, nicht Untreue, nicht stehle, nicht sage gegen deinen Nächsten zur Lüge, nicht neide deinem Nächsten Haus, nicht neide deinem Nächsten Frau, Knecht, Magd, Ochsen, Esel, noch sonstiges, was deines Nächsten. Bis hierher diese eindrücklichen Verse aus 2. Mose 20. Die Gebote, Sie kennen sie bestimmt auch, so alle, wenn man mal eins vergisst beim Aufzählen, ist das so schlimm auch nicht, aber es ist, wie Thomas Mann einmal formuliert hatte, das ewig Kurzgefasste. Es ist auch so, dass eigentlich Menschen von Natur aus das so oft in sich drin haben. Nicht töten, nicht lügen, nicht ehebrechen, nicht stehlen. Das ist doch das, was ich auch von anderen erwarte. Denn ich möchte doch auch nicht bestohlen werden, oder? Und ich möchte auch nicht ermordet werden. Und genauso handle ich auch an den Nächsten. Das versteht sich doch von selbst. Wozu braucht man dann noch die Gebote? Der Philosoph Jean-Paul Sartre, der in dem Stück Die Fliegen den Geboten Gottes eine radikale Absage erteilte, formulierte das mit folgenden Worten: Sei frei von Gott. Er ist ein Quälgeist der Gewissen. Er will, dass die Menschen in schlechtem Gewissen und in der Reue seine Sklaven sind. Er will eine Masse der Büßer und Reumütigen. Aber entscheidet als freie Menschen, habt keine Reue. Liebe Gemeinde, was das in der Geschichte angerichtet hat, darüber braucht man nicht viel nachdenken, wenn man so eine Meinung vertritt. Aber sind die Gebote so formuliert, du sollst nicht? Soll, es ist ja immer ein Unterschied zwischen soll und ist. Ein Soll ist, was ich vielleicht bisher geschafft habe, aber die Norm, die 100%, ja, die werden wir wohl in unserem Leben nie erreichen. Und das ist eigentlich uns allen klar. Denn wer kann von sich sagen, dass er alle Gebote gehalten hat, wie wir das in der Lesung in Markus 10 gerade gehört haben? Herr, die habe ich alle gehalten, die Gebote, aber eines fehlt dir, so war es dort, verkaufe alles, was du hast. Das war sein Problem. Wir wollen jetzt einmal in diesen Text hineingehen, wie sich Gott selbst vorstellt. Und da liegt schon, ich will nicht sagen, der Hund begraben, aber da ist schon eine Antwort darauf, wie das gemeint ist. Nämlich Gott fängt an in seiner Selbstvorstellung am Berg Sinai, als er die Gebote gibt, ich bin. Ich bin. Und da steht hier im hebräischen Urtext Anochi. Aber als die Leute das damals gehört haben, und ich stelle mir das vor, das Volk, das stand da und Gott hat aus der Wolke geredet, so wird es beschrieben. Und jetzt hören sie auf einmal die ersten Worte, ich bin. Das ist weder hebräisch, sondern das ist aus der ägyptischen Sprache entnommen. Gott redet das Volk mit dem ersten Wort in Ägyptisch an. Anochi. Wenn es hebräisch wäre, müsste es Ani heißen. Nun machen wir aber hier jetzt keinen Hebräisch-Lehrgang, sondern das unterstreicht die doppelte Intention. Ich bin der Ewige, der dich herausgezogen hat aus dem Sklavenhaus Ägyptens. Ich bin, der dich herausgezogen hat. Und das war, als das die Juden von damals gehört haben, das hat doch ins Herz hineingeschnitten. Das ging ihnen doch in die Seele hinein, denn sie hatten so viel negative Erinnerung, so viel Verletzendes. Und jetzt spricht Gott in Ägyptisch das Volk an. Ich bin. Das heißt, ich bin immer online. Ich bin da. Ich bin da für dich. Auch wenn du nicht der Meinung bist, dass ich da bin, dass ich vielleicht weit weg bin und keine Zeit für dich habe. Gott ist da. Ich bin dein Gott, so sagt er. Er sagt nicht, ich bin nicht euer Gott. Ich bin euer Gott für das Volk, sondern dein. Und das setzt eine Beziehung zwischen ich und du voraus. Gott will Beziehung. Es ist fast wie eine Ehe auf Lebenszeit, eine lebenslange Partnerschaft, die ein immerwährendes Dauergespräch bis an das Ende des Lebens, was ich mit Gott haben soll. So ist das gemeint. Ich bin da für dich. Und Gott weiß doch am besten, was wir brauchen. Es gibt da so verschiedene Apps, die man auf dem Computer sich laden kann. Wir haben jetzt kürzlich einen Ofen gekauft und jetzt kommt laufend Werbung für einen Ofen, als würde das Internet wissen, was wir brauchen. Wir haben ja schon einen Ofen, wir brauchen keinen mehr. Bei Gott ist das anders. Gott weiß, was wir brauchen. Er will nur, dass du von offline auf online gehst. Er will Zugang zu dir. Ansonsten ist keine Verbindung möglich. Ich und du, ein lebenslanges Dauergespräch. Nicht sei dir andere Gottheit vor mir. Nicht mache dir Statuen noch irgendein Bild. Werfe dich nicht ihnen hin. Denn ich, der Ewige, bin ein eifernder Gott. Gott ist ein eifernder Gott. Ist Gott eifersüchtig? Also wenn eine Frau oder ein Mann eifersüchtig ist, dann wissen wir ja oft, ich weiß nicht, wem es schon mal so gegangen ist, dann was da für Emotionen hochkochen. Aber steckt nicht hinter dieser Eifersucht eine tiefe Liebe? Eine Liebe, die sagt, ich will Beziehungen mit dir und nur mit dir. Was wäre das, wenn du in deinem Schlafzimmer ein Bild hättest von Heidi Klum oder ich kann jetzt sonst was hernehmen, was würde wohl deine Frau dazu sagen? Und umgedreht könnte ich jetzt auch ein Beispiel bringen, ist mir gerade so eingefallen. Was wäre das? Was würde wohl deine Frau dazu sagen? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Eine statistische Erhebung von 2010 besagt, dass mehr Leute in Fitnesscenter sind wie im Gottesdienst sonntags in den Kirchen. Also man merkt, dieses Bild hat sich gewandelt. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. So gab es einmal einen Ausspruch von einem römischen Dichter und Satiriker. Aber meistens wird der zweite Satz dazu nicht gebraucht. Bete darum. Gesundheit ist ein hohes Gut, das ist wohl wahr. Aber wenn ich den Katechismus von Martin Luther lese, dann beschreibt er darin, dass Gesundheit nicht die Nummer eins im Leben ist. Es ist ein hohes Gut, aber bei weitem nicht alles. Es ist nicht das Höchste und das Schönste. Das dritte Gebot: Führe den Namen des Ewigen nicht zur Nichtigkeit. Denn nicht freispricht der Ewige jenen, der seinen Namen zur Nichtigkeit führt. Oder bei Luther ganz einfach: Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Hier kommt zum ersten Mal in der Bibel das Wort Missbrauch vor. Und da tut sich ja bei uns bestimmt so eine Gedankenblase auf, auch jetzt in den letzten Jahren in den Medien, was damit alles darunter zu verstehen ist. Aber den Namen Gottes missbrauchen. Wie oft wird dieser Name Gottes missbraucht? Was wird nicht alles in den Namen Gottes getan? Im Grunde war es erstmal, du sollst nicht schwören, ich schwöre bei Gott und dann kann ich das Versprechen nicht halten oder als magische Formel verwenden. So war es früher bei den Juden, die dann oftmals das so beschworen haben. Aber das ist damit nicht gemeint. Aber natürlich ist auch damit gemeint, wenn ich sage, zum Beispiel im Alltag, oh je, oder ach Gott, oh Gott, wie sagt man sowas schnell dahin? Aber man meint das ja eigentlich gar nicht. Oder dein Wort in Gottes Ohr, kennt ihr bestimmt, habt ihr schon gehört, aber ist das wirklich so? Lassen wir uns das mal wörtlich auf der Zunge zergehen, was wir damit sagen. Aber unnütz gebrauchen. Dieses Wort, das will Gott nicht. Der Name Gottes, ja, die Juden sagen Hashem, Name heißt das. Sie sprechen diesen Namen nicht aus, weil man nicht weiß, wie dieses Jud, He, Waf, He, diese vier Konsonanten, wie die Vokalisation ist. Yahweh, andere sagen Jehova, wer das ist, wissen die meisten, wer das so ausspricht. Aber um sich abzugrenzen, macht man das. Der Ewige, sein Name ist Programm. Er ist größer als unsere menschliche Vorstellungskraft je sein kann. Gott ist mit einem Namen nicht einfangbar, sondern, wie sagt Kirchenvater Augustin, wenn du Gott begreifst, dann ist es nicht Gott. Gott ist größer. Gedenke des Sabbats. Sabbats, oder wir feiern den Sonntag. Gedenke des Sabbats zu seiner Heiligkeit. Im 2. Mose 20 steht dort das hebräische Wort Gedenke, Sachor. Aber im 5. Buch Mose, wo die Gebote wiederholt werden, da steht das Wort Shamor. Das heißt, halte, behüte die Gebote. Hüte den Sonntag, hüte den Sabbat. Und wo der Sabbat oder der Sonntag unterhöhlert wird, mit verkaufsoffenen Sonntagen und so weiter, das kennen wir ja alle. Wo dieser Tag nicht anders zu sein scheint als ein gewöhnlicher Arbeitstag. Und genau davor will Gott uns behüten. Genau das hatten sie in Ägypten erlebt, dass sie durchmolochen mussten. Dass sie durcharbeiten mussten, dass sie Sklaven waren, keinen freien Tag. Und jetzt berücksichtigt Gott den Biorhythmus, den der Mensch unbedingt braucht, den Gott braucht, denn Gott ruhte auch nach diesen 6 Tagen, an denen er die Welt geschaffen hat. Gott ruhte. Und so sollst du es auch tun. Am 7. Tag, es ist der Tag des sich selbst Übersteigens. Ein Tag, wo du einmal reflektieren sollst. Mensch, wo stehe ich eigentlich? Wo bin ich, Gott, vor dir? Bin ich so, wie du mich haben willst? Oder ist zwischen diesen Soll und Ist noch eine große Spanne? Und wenn das so ist, dann ist das aber nicht schlimm. Und da schreit Gott nicht auf, Mensch, du bist ja weit weg, sondern immer wenn du online gehst, dann freuen sich die Engel im Himmel. Dann freut sich Gott, Sohn und Heiliger Geist, dass du online bist und dass sie mit dir kommunizieren können. Und das ist ein Erlebnis, was wir unser ganzes Leben lang brauchen. Sonntag heißt Zeit für Familie, Zeit für Kinder, dass ich dort einmal Dinge tue, die ich an den anderen Tagen in der Woche, wo ich arbeiten gehe, nicht tun kann. Sonntag heißt meiner Fantasie auch freien Lauf lassen, je nachdem auch, was ich für Fantasien habe. Ich will das mal eingrenzen, aber das heißt, dass ich kreativ sein soll, dass ich das mache, was ich gerne tue. Es gibt eine Studie, die besagt, dass Menschen, die den Sonntag halten, die aufhören, an dem Tag mit arbeiten und sich diesen Dingen widmen, weniger an Depressionen und Burnout erkranken, als andere, die durcharbeiten. Ehre Vater und Mutter. Nun kenne ich ihr Verhältnis nicht zu ihren Eltern. Elternsein ist ein Spruch, den ich gelesen habe, den fand ich gut. Elternsein heißt Fehler machen. Und ich bin dankbar und froh, wenn unsere Kinder das auch heute so von uns sagen können. Ja, ihr habt nicht alles richtig gemacht. Und das ist auch so. Wir haben nicht alles richtig gemacht. Aber wir haben das gegeben, was in uns war, das Bestmöglichste. Und wenn die Kinder dann so gestellt sind und wissen, Mensch, Papa oder Mama, ich kann dir vergeben. Ich kann zwar nicht alles für gut heißen, was geschehen ist, aber ich kann dir vergeben. Ich kann dir in die Augen schauen und ich kann dich als Papa und Mama schätzen. Ihr habt mich ins Leben gerufen. Dafür bin ich euch dankbar. Das ist ein Zustand, wenn man so als Kind über seine Eltern reden kann, ein Zustand einer emotionalen Reife, dann hat das was. Und dafür ist übrigens das einzige Gebot, wo eine Belohnung, wo es einen Bonus gibt. Dafür wirst du belohnt mit einem langen Leben, damit von Bestand seien deine Tage, Luther übersetzt, damit du lange lebst auf Erden. Dir wird ein langes Leben versprochen, wenn du deine Eltern ehren kannst, wenn du Frieden in deinem Herzen hast und wenn du so versöhnlich lebst bis an das Ende deiner Tage. Wenn wir das nicht machen, verkürzen wir unsere Tage oder die Lebensqualität dieser Tage wird vergiftet und beeinflusst und wir berauben uns dessen, was Gott für uns vorgesehen hat. Nicht Morde, nicht Untreue, nicht Stehle. Also ermordet werden will eigentlich niemand. Und zwischen Töten und Morden ist nochmal ein Unterschied. Aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Nicht Untreue oder wie Luther übersetzt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ist eigentlich fast schwer in der Zeit von heute, wo so viele Ehen gebrochen sind. Und darüber zu reden, du sollst das nicht tun. Übrigens steht in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung, du wirst die Ehe nicht brechen. Aber was ist, wenn es doch passiert ist? Es gibt Menschen, auch unter uns, die auch mehrmals die Ehe gebrochen haben. Ist das schlimm? Ja, es ist schlimm. Aber wenn ich das sage, habe ich immer diesen Blick von Jesus vor Augen, als er die Ehebrecherin hochnimmt, ihr in die Augen schaut und ihr sagt, sündige hinfort nicht mehr. Du bist ein wertvoller Mensch. Du bist wertgeschätzt in meinen Augen, egal wie oft du die Ehe gebrochen hast. Auf den Gedanken, den Jesus formuliert, dass wir die Ehe schon gebrochen haben, wenn ich eine Frau in Gedanken anschaue und sie begehre, will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Aber da trifft es noch viel mehr als die, die im buchstäblichen Sinne die Ehe gebrochen haben. Aber das setzt Jesus auf die gleiche Stufe. Machen wir uns nicht besser, wie wir sind, sondern schauen wir selber in unser Herz, in unseren Kopf, was da für ein Kino abläuft. Du sollst nicht stehlen. Da war ursprünglich damit gemeint, du sollst keinen Menschen rauben. Das war die erste Intention, was man als den Kontext, wo man das annimmt, dass es so ist. Natürlich ist das Freiheitsberaubung, aber du sollst nicht stehlen. Das heißt auch, du brauchst deine Türen nicht mehr zuschließen, du brauchst keine Alarmanlagen, du kannst die Türe auflassen. So wie das sogar manchmal noch Erweckungsbewegungen in bestimmten Landstrichen in Skandinavien der Fall war, wo man die Türe nicht verschließen brauchte. Was wäre das auf dieser Welt, wenn das so wäre? Das ging natürlich, wie man sich denken kann, nicht lange gut. Nicht sage aus deinen Nächsten zur Lüge. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber wenn ich mit einem Menschen rede, dann möchte ich, dass er mir wahrhaft begegnet, dass er mir die Wahrheit sagt. Und der andere erwartet das natürlich von mir auch, dass ich ihn nicht anlüge und die Wahrheit sage. Heute schon gelogen? Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo ich nicht irgendwo eine Lüge formuliere. Ist das so? Du sollst nicht lügen. Was wäre das, wenn die Medien ab heute die Wahrheit über diese Welt drucken würden? Wenn der Spiegel wirklich den Spiegel der Realität abdruckt, wie die Welt wirklich ist, was wäre das? Früher hatten wir die Pravda zu DDR-Zeiten, die das gemacht hat. Aber wir wussten, das war eine Wahrheit, die Wahrheit, die von dem Staat so vorgeschrieben war, was Wahrheit sein sollte. Aber dass zwischen der Wahrheit an sich und so, wie sie es geschrieben haben, ein Unterschied bestand, das haben wir ja alle gewusst. Die Wahrheit oder das Vertrauen in die Medien ist auch heute angekratzt. Und viele haben das Vertrauen darin verloren, aufgrund vieler Dinge und Ereignisse, die in den letzten Jahren gewesen sind. Ich möchte, und das ist mein Gebet, den Medien wieder vertrauen können. Ich möchte, dass sie wieder einen Journalismus betreiben, der die Wahrheit aufdeckt und wo ich wirklich mir eine Meinung bilden kann über die Wahrheit, wie sie wirklich ist. Und das will doch jeder von uns, oder? Nicht schneidet deines Nächsten Haus, nicht schneidet deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Ochsen, Esel noch Sonstiges. Also beim Ochsen und Esel ist das relativ einfach, hat ja kaum heute jemand noch. Aber bei den anderen Dingen ist es schon schwieriger. Neid ist die einzige Sünde, die keinen Spaß macht. Oder empfinden wir da ein gutes Gefühl dabei? Bei manch anderen Sünden, da empfinden wir doch andere Dinge, oder? Aber bei Neid ist das nicht so. Der Vergleich, der macht uns krank. Mensch, jetzt hat mein Nachbar schon wieder einen neuen Mercedes. Jetzt hat er schon Solar auf dem Dach. Ich kann mir das gar nicht leisten. Und übrigens, denn sein Garten sieht viel schöner aus und ist viel größer wie meiner. Und solche Dinge gehen uns dann durch den Kopf. Und dann ist es oft so, dass dann diese Kategorie Mensch nicht mehr zu meinem Gesprächskreis gehört. Dass ich den ausklammer. Der passt mir nicht, weil meine Wohlfühlzone eng begrenzt ist. Mein Toleranzraum ist dadurch eng begrenzt und ich habe nur noch ganz wenige Menschen, mit denen ich kommuniziere. Liebe Gemeinde, und wenn das so ist, dann hat das zerstörerische Gift des Neides bei uns seine volle Wirksamkeit erreicht. Nämlich dann versklave ich mich selber. Ich habe nicht diesen Schatz der Selbstgenügsamkeit im Herzen, den ich mir durch eine Reife über die Jahre des Lebens hin eigentlich angelernt haben sollte. Eine emotionale Reife, die sagt, Mensch, ich kenne dem anderen das. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Und dann brauche ich nicht mehr vergleichen. Das macht mich nicht mehr krank. Und ich muss auch das andere, was der hat, nicht haben, sondern ich bin viel genügsamer. Liebe Gemeinde, die 10 Gebote sind eine Gebrauchsanleitung, ein Weg zum Glücklichsein, ein Weg für ein gelingendes Leben. Was geben wir unseren Kindern mit, was sie tun sollen? Wie leben wir es vor? Ich möchte zum Schluss noch einmal von einem kanadischen Ehepaar eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, die mich persönlich auch tief berührt hat. Ein kanadisches Ehepaar, Edith LeMay und Sebastian Petelier, ist mit 4 Kindern gesegnet. Ihre Tochter Mia war gerade 3 Jahre alt, als Edith und Sebastian zum ersten Mal bemerkten, dass sie Sehprobleme hatte. Sie brachten sie zu einem Spezialisten, der sie untersuchte. Aber die Befunde blieben negativ. Ein paar Jahre später erhielten sie einen Anruf. Bei Mia wurde eine seltene genetische Erkrankung festgestellt, die mit der Zeit zu einem Verlust oder einer Verschlechterung der Sehkraft führt. Dem Paar war aufgefallen, dass 2 ihrer Söhne, Colin und Laurent, dieselben Symptome aufwiesen. Ihre Befürchtungen bestätigten sich, als einige Jahre später bei den Jungen dieselbe genetische Störung diagnostiziert wurde. Eine niederschmetternde Wahrheit schwebte über dieser jungen Familie. Es gibt keine Heilung oder Behandlung, die das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen könnte. Sie hatten die schreckliche Gewissheit, dass 3 ihrer Kinder binnen weniger Jahre erblinden würden. In den kostbaren Jahren, die ihnen mit dem Augenlicht ihrer Kinder noch blieben, beschlossen Edith und Sebastian, ihren Kindern besonders visuelle Eindrücke zu ermöglichen, ihren Geist und ihr Gedächtnis mit unglaublichen Erfahrungen der Welt zu füllen. Ihre Mutter erklärte, ich werde ihnen nicht Elefanten im Buch zeigen, sondern sie auf eine Reise mitnehmen, damit sie einen echten Elefanten sehen. Im März 2022 verließ die Familie Montreal und ging auf Reisen. Es begann in Namibia, wo sie Elefanten und Giraffen sahen, bevor sie nach Tansania kamen und dann in die Türkei, wo sie einen Monat blieben. Dennoch ging es in die Mongolei und weiter bis nach Indonesien. Die Eltern versuchten, jede Ecke des visuellen Gedächtnisses ihrer Kinder mit der Schönheit und Vielfalt der Schöpfung zu füllen. Diese mutigen Eltern können uns eine Lektion erteilen im Umgang mit unseren eigenen Kindern und unseren eigenen Seelen, mit uns selbst. Wir müssen die Gehirne und Seelen unserer Kinder mit unendlich viel geistigem und moralischem Reichtum füllen, damit sie sich dunklen Situationen stellen können. Unsere Jugend muss sich heute mit viel Verwirrung auseinandersetzen. Die Frage der Identität ist irritierender denn je. Die Frage nach dem Sinn brennt mit immer größerer Intensität. Und je gespaltener diese Welt da draußen wird, desto mehr werden sich unsere Kinder nach Zusammenhalt und Sinn sehnen. Wir können unsere Kinder nicht vor Verblendung schützen, die auf sie zukommt, aber wir können uns ein Beispiel an diesem kanadischen Paar nehmen. Wir können unsere Kinder auf eine Weltreise mitnehmen, ihnen visuelle Erfahrungen mitgeben. Wir können ihnen die Bücher Mose schmackhaft machen. Wir können lesen, wie Abraham einem Gott vertraut hat, dessen Vorstellungskraft sie bei Weitem übersteigte. Wir können ihnen sagen, wie sie ihre eigene Bequemlichkeit und Sicherheit aufgaben und an einen neuen Ort zogen. Wir können sie zu dem Buch Exodus führen, wo Gott dem Volk die Gebote gegeben hat. Hüte, bedenke und sie ihre eigenen Erfahrungen mit diesem Maßstab des Lebens für das Glücklichwerden in dieser Welt ausprobieren können. Wir können ihnen die Geschichten von Daniel und David erzählen, der so viele Gebote missachtet hat, aber immer wieder den Wunsch in seinem Herzen verspürt hat: Gott, mit dir will ich im Einklang sein, in Harmonie. Denn nur dort spüre ich Frieden, dort spüre ich diese tiefe Liebe. Online sein. Online sein, du und dein Gott. Übrigens, die letzte Seite des Internets hatte vor Jahren einen guten Aufruf. Leider wird diese letzte Seite jetzt inflationär gebraucht. Und damals, schon vor Jahren, stand drin: Sie haben die letzte Seite des Internets erreicht. Gratulation. Sie haben das Internet durch. Danke für Ihren Besuch. Bitte schalten Sie den Computer jetzt aus und machen Sie etwas Wertvolles. Nutzen Sie die Zeit, um für Ihre Familien und für Ihre Lieben da zu sein. Und dazu ist der Sabbat, der Sonntag, auch da. Und der Friede Gottes, der unser menschliches Denken bei Weitem übersteigt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.